Hallöchen.
Hello. Aus dem, sag mal, hast du Farbe im Gesicht? Bist du ernsthaft braun geworden?
Farbe? Ach so. Ja, bin ich. Bin ich. Ich bin etwas, bei diesen warmen Temperaturen habe ich mich in den Park gelegt und ich war
Boah.
wandern.
Boah. Ey, du weißt, ich liebe dich unendlich, aber ich weiß nicht, ob ich dir das echt aus tiefstem Herzen gönnen kann, ne?
Hey, willst du mich gerade verarschen? Du bist immer mindestens 3 oder 4 Töne dunkler als ich. Selbst im Winter bist du dunkler als ich, Sarah. Was willst du gerade von mir? Willst du mich
Es
verarschen?
geht mir nicht um
Meinst du
die
das gerade
Farbe.
ernst?
Es geht nicht um die Farbe. Es geht, dass du die Möglichkeit hattest, ohne eine Sonnenbank zu betreten, Farbe zu erhaschen. Weißt du, frag mich mal, wie das Wetter hier ist. Frag mal, sei mal ein netter Mensch und frag mal, wie das
Sarah,
Wetter
ich
hier
weiß,
ist.
dass es in NRW auch gutes Wetter war an diesem einen Wochenende, wo es in ganz Deutschland gutes Wetter war. Also
Ja, und danach? Hattet ihr
danach war
dann
es
immer
hier
noch
auch
schönes Wetter?
scheiße.
Echt?
Wir hatten letztes Wochenende, war es nochmal schön und warm, das an dem Sonntag, wo ich wandern war. Und seit ein paar Tagen ist es wieder Katastrophe. Also jetzt komm mal wieder runter. Du bist eh immer brauner
Gut.
als ich und hier ist es nicht immer schöner. Jetzt versinke nicht in Selbstmitleid. So.
Ich bin in absoluten, ich bin hochgradig in meiner Periode. Also ich bin gerade richtig desperate und
Hochgradig.
aggro.
Das ist keine gute Kombi.
Nein, überhaupt nicht. Aber dafür war ich letzte Woche auf einer Moms and Dads Party. Moms, Dads and Friends.
Oh mein Gott, das klingt so furchtbar. Das klingt wie eine Party, zu der ich auf gar keinen Fall gehen will.
Wieso? Du könntest Friend sein.
Naja. Okay, ich komme mit als dein Friend, wenn du möchtest.
Du. Ey, es war echt lustig. Also die haben schon ja um 8 angefangen und dann ging die bis 11. Wir waren ein bisschen später da. Die Musik war aber, ich fand die Musik richtig gut. Und danach war eine Ü25-Party und dann war ich im inneren Konflikt. Weil, was ist denn, wenn ich eine Mom bin, aber nicht Ü25? Was ist denn dann? Muss ich dann wieder gehen?
Tja, Sarah, ich glaube, das ist eins dieser Fälle. So, du kannst sein, wer du bist, und du, weißt du, so solange du es fühlst, das ist, glaube ich, okay. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so, weißt
Ich habe den Türsteher gefragt.
du? Ach Gott, der arme Kerl.
Entschuldigung, hallo, ich habe da mal eine Frage. Er war ein bisschen überfordert und sagte so: Ja, sollte das der Fall sein, dann würden wir da mal ein Auge zudrücken. Ich so: Wie sollte es? Der so: Ach so, ja, also ich sehe jetzt hier gerade keine, auf die das zutrifft, oder? Ich so: Bitte? Und der so: Ja,
Oh.
oder? Da habe ich das natürlich wieder ein bisschen gespielt, er war ein bisschen schockiert. Ich fand das ein bisschen
Och
lustig.
Mensch. Och
Aber
Mensch.
Aber ich habe mich dann später auch entschuldigt. Die Mädels haben mich dann ein bisschen getadelt und dann habe ich mich entschuldigt.
Ach so, ich glaube, ich habe das bei dir im WhatsApp-Status gesehen, als du da. Ach, das war die Moms and Dads Party. Ach so, verstehe. Okay,
Ja,
alles
und das
klar.
war bis 12, fand ich es cool. Und danach kamen irgendwie ganz viele Ü25-Jährige, die aussahen wie 12. Das fand ich sehr schockierend. Und dann war die Musik irgendwie voll kacke. Und da waren dann irgendwelche Männer, die versucht haben, irgendwelche Desperate Housewives noch abzugrasen. Und dann, ja, war es irgendwie blöd. Also beim nächsten Mal werden wir früher den Absprung schaffen, auf jeden Fall.
Ja, aber ich glaube, weißt du, aber wenn da jetzt eine Party wäre, eine Ü30-Party, da würdest du dich ja auch schon wieder angegriffen fühlen, weißt du?
Nö. Nö? Wieso? Ich bin dein Friends.
Ja, okay, alles klar. Genau, siehst du? Da ist es nämlich. Wie man es macht, macht man es falsch. Ü25 ist scheiße, Ü30 ist auch scheiße.
Ja klar, in meiner jetzigen Verfassung kann man es eh nur falsch machen. Also
Ja, genau.
davon mal ganz abgesehen. Ja. Und im Moment ist meine Tochter, meine Große, in einem Umbruch. Deswegen passt dieses Thema, was wir heute haben, extrem. Und gestern hatten wir so einen klassischen Fall von Umbau geschlossen. Und ich bin gerade nicht in der Lage, darauf gut einzugehen. Also ich habe genau das falsch gemacht, was ich euch gleich raten werde, was ihr richtig machen sollt. Und dann kam noch der Kommentar meines Mannes dazu. Das war jetzt aber nicht deeskalierend. Ich dachte,
oh.
Ich schramm dir gleich ein Messer in den Kopf.
Aber wirklich, ich denke mir manchmal auch bei Männern, in so Konfliktsituationen, das hatte ich letztens auch schon wieder mit meinem Freund, ich habe das Gefühl, Konfliktsituationen handeln ist wirklich so, ich habe manchmal das Gefühl, so, die können überhaupt nicht bewerten, wie man das jetzt so lösen sollte. Die sagen dann so Sachen, auch bei meiner Freundin, ich habe eine Freundin von mir, wenn die sich aufregt, dann sagt der Freund, was sagt der dann immer? Der sagt dann immer so einen bestimmten Satz und wenn er den Satz sagt, dann geht sie komplett an die Decke, weil er dann irgendwas sagt wie ja, red mal leiser oder komm mal runter oder sei ruhig, oder nicht sei ruhig, aber irgendwie so nach dem Motto, dass sie sich nicht so aufregen soll, um das, oh mein Gott, wenn er das sagt, dann rastet sie komplett aus, weil sie sagt, sag mir nicht, dass ich bin, wo ich mir denke, die sind seit 10 Jahren zusammen und er sagt es trotzdem noch, wo ich mir denke, inzwischen muss es doch Absicht sein, oder?
Mhm.
Und auch so, das ist jetzt nicht deeskalierend, wenn du das in einer, da ist doch klar, mein ganzer Körper spannt mich schon an, wenn ich nur diesen Satz höre, weil ich schon selber merke, wie ich in der Situation dann sagen würde, dann sag du doch, was deeskalierend ist. Oh mein Gott, das ist doch furchtbar, oder?
Nachdem ich ihm Todesmorddrohungen entgegengeschrien habe, nein, ich schreie ja in der Regel nicht, gekeift habe, habe ich dann gesagt, ernsthaft? War das so? Ist mir gar nicht aufgefallen. Danke für den Hinweis. Ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja,
wow,
wirklich.
Danke. Es ist unglaublich.
Wie?
Was würde ich nur
in
ohne
welcher
dich
Situation
tun? Und
ist das ein...
So, und dann,
ja.
Und dann hat er dann so gesagt, okay, alles klar, gut. Ich so, ja, ich, danke, mach es bitte weiter so. Auf jeden Fall, sag mir bitte weiterhin, wenn ich offensichtlich einen Fehler gemacht habe. Danke dir dafür, mein Schatz.
In welcher Situation ist das förderlich?
Ich
verstehe es
nicht.
In welcher Situation denkt man sich dann so, oh, danke, dass du mir jetzt gesagt hast, das ist nicht, das war jetzt total fördernd, wirklich, danke dir, jetzt komme ich sofort wieder runter, dankeschön, also verstehe ich nicht.
Ja.
Aber ja, ich bin ein bisschen excited über diese Folge heute, weil erstens freue ich mich schon, wenn wir zusammen den neuen Film gucken, Alles steht Kopf, das ist ja die Pubertät, der Pubertätsfilm.
Oh, yes.
Das wird auf jeden Fall excited, weil ich finde Pubertät, also es geht um Pubertät heute, Leute. Sorry, wir haben es noch nicht gesagt, aber es steht ja auch
ihr
im Titel.
Ihr lebt es ja eh.
Genau. Ich finde Pubertät, es ist eigentlich so lustig, wenn man es jetzt mal so von außen betrachtet, ne? Ist es eigentlich so eine lustige Zeit, weil man selber als der Mensch, der durch die Pubertät geht, rafft halt null, was in dem Moment mit einem passiert. Und alle von außen denken sich so, oh mein Gott, wie kannst du nicht sehen, dass das, was du machst, komplett irrational und gaga ist, aber man selber ist dann so überzeugt von sich und seinem, ihr versteht mich nicht, und was man dann immer so sagt. Ich finde, das ist wirklich so rückblickend betrachtet jetzt richtig lustig, weil jeder, der dann aus der Pubertät raus ist, und zurückguckt, denkt sich, Alter.
Voll, hundertprozentig. Und ich kann nur sagen, meine Tochter ist ja jetzt 10 und ich merke das so extrem. So extrem, als wäre ein Schalter umgegangen. Also die ist so pubertär. Gestern das Problem war tatsächlich, ich habe ihre Pizza falsch geschnitten.
Ja.
Und dann hatte sie Pipi in den Augen, weil die Pizza falsch geschnitten war. Und ich habe dann nur gesagt, ernsthaft? Ernsthaft? Passiert das hier gerade wirklich? Ernsthaft? Ich dachte, über die Phase sind wir gerade vorbei. Es hat es natürlich null besser gemacht, aber ich habe ja, wie gesagt, keine Ausrede, aber eine Begründung.
Das war so wie der Kommentar von deinem Mann ungefähr.
Ja, weil ich habe ja auch schon viele Sachen geschluckt, die in der letzten Woche passiert sind und ich nehme das meistens alles mit Humor, aber als sie dann wirklich, wir waren bei Freunden, es furchtbar fand, dass die Pizza falsch geschnitten war, da habe ich gedacht, so, jetzt wird sie wieder 2. Jetzt sind wir wieder in der Trotzphase, alles klar, das ist jetzt so. Und da hätte ich auch mit viel mehr Humor und Gelassenheit reagieren sollen, vor allen Dingen, weil ich ja weiß, sie weiß selber nicht, warum sie dann anfängt zu heulen. Sie weiß es ja selber nicht und ich deeskaliere es ja selber dann nicht, ne? Aber das sind so klassische Sachen, Leute. Davon kann ich Tausende erzählen in den letzten Wochen. Ich bin fix und fertig. Ich weiß nicht, wie ich das die nächsten 10 Jahre überleben soll. Wirklich. Und ich habe auch noch 2 Warum?
Ja, ich wollte gerade sagen, dass da haben wir doch schon mal vor ein paar Folgen drüber geredet, dass wenn die eine gerade draußen ist, dann geht die andere gerade rein. Sarah, das war, ja, du hast gedacht, 4 Jahre ist ein super, das ist doch super. Ja, für die ist doch super.
Leute, 4 Jahre ist voll für einen Arschunterschied. Entweder gibt man sich 6 oder man gibt sich voll die Dröhnung und macht kleinere Abstände, dann hat man es da noch durch, ey. Ach, aber dieser Hoffnungsschimmer am Ende des Horizonts, der dann, du hast es fast geschafft und dann rennst du und rennst auf diesen Hoffnungsschimmer und dann auf einmal so, haha, bämst dich dann einer voll weg und nimmt dir diesen Hoffnungsschimmer. Das ist, ja, genau.
Wenn der Hoffnungsschimmer kommt, dann bekommt deine Kleine ihre Periode und du denkst dir, nein! Ungefähr dann wird es sein.
Ja.
Ich bin sehr gespannt, was du für eine Mom wirst, wenn deine Kinder in der Pubertät sind. Ich habe gerade eine Fernsehserie geschaut und da war eine Folge, wo die Tochter von der einen doch zum ersten Mal einen Tampon ausprobieren will, weil sie auf eine Poolparty gehen will mit ihren Freunden und vorher wollte sie nie Tampons benutzen und jetzt will sie doch einen Tampon benutzen. Und sie fragt dann ihre Mutter, wie man den einsetzen muss. Da ist die Mutter mit ihr auf Toilette und versucht ihr zu erklären, wie man den Tampon einsetzen muss. Und dann danach findet sie aber das Bändchen vom Tampon nicht mehr und rastet total aus. Und all solche schönen Situationen hast du dann auch.
Ich glaube, die Serie kenne ich, ja. ja, genau. Ich glaube, was mich richtig herausfordern wird, ist respektloses Verhalten. Ich kann mit respektlosem Verhalten nicht umgehen in meinem Umfeld. Sei es von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, respektloses und übergriffiges Verhalten, da titschst du mich sofort mit an. Und was sind Teenager eigentlich aus Protest? Frech und respektlos. Und ich glaube, bei mir persönlich wird es sehr schwierig sein, nicht aus jeder solchen Situation eine völlige Eskalation draus zu machen. Also das ist für mich super, super anstrengend. Also ich merke das ja jetzt schon, dass ich mir 10-mal auf die Finger beiße, bevor ich was sage. Und ich denke mir dann so, komm, wenn du nur bei jeder 10. oder 20. Situation austitschst, dann ist das schon erfolgreich. So versuche ich mir das jetzt zu drehen. Aber der Punkt ist halt, dass wenn ich auch mal mich nicht im Griff habe, dann kriege ich von meiner Familie dann direkt so ein, hat sie nicht gemacht. Hat sie nicht gemacht. Alle können sich benehmen wie der letzte Eimer, aber Mami muss natürlich funktionieren, ne? Das funktioniert nicht. Und wenn ich dann auch mal sage, ernsthaft? Ernsthaft? Willst du mich verarschen? Dann ist das natürlich direkt, nicht gesagt.
Aber weißt du, ich glaube, dass das sich vielleicht in der Pubertät auch ein bisschen ändern wird bei deinem Mann und dir, weil dein Mann ist ja auch sehr beschützerisch und so, ne?
Ja.
Und das sind ja seine, auch sei, also du ja auch, aber er ja auch sehr, ne? Und seine kleinen Mädchen und so. Und ich glaube, dass er auch häufiger an seine Grenzen kommen wird in der Pubertät jetzt, als er sich vielleicht noch eingestehen will. Und ich glaube, da wird es die eine oder andere Situation geben, wo du dann vielleicht sagst, sag mal, ernsthaft? Ernsthaft? Und wo er sich dann denkt, nope, auf gar keinen Fall, no way. Weißt du, was ich meine?
Mm. Ja, wir werden sehen.
Also ich kann mir das schon vorstellen, dass das, dass ich das auch ein bisschen drehen könnte. Also ihr werdet dann beide eure Themen haben natürlich, aber ich glaube, dein Mann ist da, der wird noch mehr, das wird noch herausfordernder, als er vielleicht meint jetzt.
Ich glaube, das weiß er, deswegen geht er auf gute alte Verdrängung.
Ja, genau. Okay, aber wir wollen heute ja mal quasi die Pubertät von vorne bis hinten einmal durchspielen.
Yes.
Das heißt, wir fangen noch mal direkt mit der Phase an, in der sich deine Tochter gerade befindet. Die Vorpubertät.
Mhm. Oder auch schon die Hochphase, man weiß es nicht. Also das sind ja so gleitende Sachen. Ne? Also die Vorpubertät geht circa 1 bis 2 Jahre und ist so der Beginn des Ablösungsprozesses und der ersten körperlichen und psychischen Veränderung. Ne? Und los geht es Ende Grundschulzeit.
Das finde ich so crazy, dass es da schon losgeht.
Und das ist eben ein Punkt, den ganz viele nicht wissen, wenn wir von Pubertät sprechen und sagen, ja, die ist 10. Die kann nicht schon in der Pubertät sein. Das sind doch hier die fiesen, stinkenden Teenager mit 14, 15, 16, 17. Nee. Also es gibt schon Kinder, die zwischen 8 und 10 in der Pubertät sind. und die Hochphase dann zwischen 14 und 16 haben. Das ist alles circa. Die Jungs sind alle später, ne? Also zwischen 10 und 12. Das ist so die Phase, das kann man körperlich eigentlich ganz gut sehen, wenn die Mädels alle schon 3 Köpfe größer sind und Brüste bekommen und behaart sind und daneben dann noch voll die kleinen süßen Jungs. Und dann geht das meistens so über den Sommer, explodieren die und sind dann auf einmal auch 3 Köpfe größer. Die Jungs haben das so zwischen 10 und 12 und dann so die Hochphase, so ja, bis so 16, 18. Die sind so ein bisschen später. Und in der Pubertät passiert ein absoluter, kompletter neuronaler Umbau. Und der wird auch immer wieder völlig unterschätzt. Wir sagen zwar ganz oft, hey, Pubertät wegen Umbau geschlossen. Aber was das bedeutet, dass die linke und die rechte Gehirnhälfte sich komplett neu strukturieren und dass dadurch unser limbisches System, was quasi für Emotionen und so zuständig ist, schon fertig ist und dadurch die Oberhand gewinnen kann, das versteht halt tatsächlich keiner. Das ist Pubertät. Die ganzen neuronalen, strukturellen Sachen, da gehe ich aber gleich nochmal ein bisschen drauf ein, werden komplett neu vernetzt und das limbische System sagt, hurra, Nervenzusammenbrüche, Emotionalität, wuhu. Und deswegen sind unsere Kinder und Jugendlichen dann super emotional, weil die einen Punkt im Gehirn einfach nicht mehr haben, der für Planung und für klares Denken verantwortlich ist.
Mhm. Logik ist da nicht so an vorderster Front.
Genau, das wird halt gerade, ja, rebootet. Also das System wird quasi komplett heruntergeladen, abgeloadet und neu gestartet. Und das über Monate und Jahre.
Ich finde es eigentlich total interessant, dass das ja auch etwas ist, was ja schon immer da war. Also es ist jetzt nicht keine Erscheinung der Moderne, sondern Leute im 14. Jahrhundert hatten ja auch schon die Pubertät oder auch Leute vor 2000 Jahren oder so. Und dann stelle ich mir das manchmal vor, wie das zu der Zeit gewesen sein muss. Ne? Das ist ja, die Leute haben ja in dem Sinne genau die gleichen Probleme gehabt wie wir heute. Ne? Dass du halt dann irgendeinen, keine Ahnung, 12-Jährigen zu Hause hattest, der dann auf einmal keinen Bock mehr hatte auf seinen regulären Alltag und du dann mit dem klarkommen musstest und so. Das finde ich irgendwie manchmal lustig. Und auch, dass Tiere ja auch Pubertät durchleben. Genau. Also wenn du zum Beispiel, dann natürlich dann in einem ganz anderen Zeitfenster, aber wenn du dann so eine junge Hündin hast, die dann bockig ist und dann, oh ja, die hat gerade ihre Pubertät. So, die durchläuft gerade die Pubertät. Das finde ich irgendwie total lustig, dass das so ein universelles Ding ist.
Ja, auf jeden Fall. Also mein Pony und meine Hunde, die hatten alle zwischendurch. Jetzt habe ich auch nur noch weibliche, die sind ja da auch nochmal ein bisschen zickiger. Aber definitiv, gerade bei der Rhea damals, habe ich das massiv gemerkt. Als die in der zweiten Pubertätsphase waren, Hunde haben 2, ne, die eine ist nicht ganz so schlimm, die zweite ist, da sind die halt rotzig und trotzig und hören gar nicht. Das war richtig übel. Da habe ich meinen Hund nie mehr wieder erkannt. Gedacht, der hat irgendwelche psychischen Störungen. Ich habe schon gegoogelt.
Mein Hund hat keine Lust mehr auf mich.
Ja, genau. Mein Hund liebt mich nicht mehr.
Ja, genau.
In welchem Alter ist das bei Hunden? Bitte?
In welchem Alter ist das bei Hunden?
Einmal ungefähr mit 9 Monaten und dann nochmal mit 1,5, glaube ich.
Lustig.
Und natürlich je nach Typ unterschiedlich ausgeprägt. Und als meine erste Hündin 1,5 geworden ist, dann hat die mich mit dem Arsch nicht mehr angeguckt. Und hat nicht mehr gehört, hat keine Tricks mehr gemacht. Und dann habe ich echt gegoogelt, Bindungstherapie mit Hund. Hund liebt mich. Woran merke ich versteckte Signale, dass mein Hund mich noch liebt? Weil wir waren ja so close. Und dann auf einmal ist die halt mit von mir auch ein bisschen in die Ablösung gegangen. Hatte ich das Gefühl, das konnte ich überhaupt nicht aushalten. Gut. Lass uns nicht alte Wunden wieder aufreißen. Woran erkennt man, dass das Kind in der Vorpubertät ist? Lass uns mal eine Check-up machen bezüglich meiner Tochter. Wird plötzlich selbstständiger. Fängt an, den Willen durchsetzen zu wollen. Okay, das hat sie, seitdem sie auf der Welt ist. Bisherige Regeln und Grenzen werden in Frage gestellt. Also Sachen, die immer sind, und das haben wir jetzt auch, werden jetzt diskutiert. Und ich denke mir, hä? Warum? Heftige Diskussionen. Aha. Gleichaltrige Freunde werden immer wichtiger. Kind will mehr Zeit mit ihnen anstatt mit den Eltern verbringen. Tolle Wurst. Dann zieht es sich eventuell öfters zurück und sucht aber gleichzeitig auch verstärkt mehr Nähe. das ist halt in diesem Ablöseprozess, dann wollen die halt mehr nach draußen, aber draußen ist es halt auch unsicherer und dann wollen die auch wieder mehr kuscheln. Ist häufiger launisch und maulig, gibt patzige Antworten, verdreht die Augen, dieses Augenverdrehen, das kann ich jetzt schon nicht mehr haben. Das Schamgefühl entwickelt sich eventuell und es kann sein, dass es sich nicht mehr nackt zeigt. Und ich hatte bei einer Familie mal eine Situation, die waren immer sehr frei mit Nacktsein und die haben sich gegenseitig auch häufig nackt gesehen und sind auch zusammen in die Sauna und so, ne? Und dann kam das Mädchen in die Pubertät, die war 11, und dann wollte sie auf einmal nicht mehr ihre Eltern nackt sehen. Also nicht nur, dass sie nicht mehr nackt gesehen werden will, sondern die Eltern sollten sich gefälligst zu Hause auch was anziehen. Und dann damit hatten die Eltern ein ganz großes Problem, weil die dann meinten, ja, Frau Kutsch, also ganz ehrlich, ich lasse mir doch jetzt von meinem Kind nicht sagen, dass ich mich zu Hause anziehen soll. Die waren jetzt keine Nudisten oder so, ne? Die sind jetzt nicht 24/7 nackt rumgelaufen. Und da musste ich ganz ehrlich sagen, doch. Also wenn ihre Tochter nicht mehr den Penis vom Papa sehen möchte, dann muss er das bitte respektieren. Das ist ihre Grenze, die er da einhalten muss. Kacke, ja, aber es ist so. Und das sollte man bitte ernst nehmen. Und man sollte auch ernst nehmen, dass das Mädel dann nicht mehr zusammen in die Sauna gehen möchte. Ist doof, weil das war voll deren Ding, ne? Und die hatte auch echt viel Druck bekommen, weil die anderen kleineren Geschwister wollten halt mit. Aber es ist nun mal so. Also das gehört halt auch dazu.
Vor allem bei dem Thema kann das ja auch ganz schnell, wenn die das dann erzählt oder so, ganz schnell in die falsche Ecke rücken, ne?
Das war der Grund, warum ich in die Familie reingekommen bin. Irgendwelche hochkompetenten Lehrer waren der Annahme, dass das nicht gesund ist, dass die da eine andere Kultur von Nacktsein haben und haben eine Meldung beim Jugendamt gemacht. Ich habe da aber gar kein Problem drin gesehen. Solange halt alle sich damit wohlgefühlt haben. Also es kommt halt von Familie zu Familie immer wieder drauf an. Und bei gerade dem Thema sexuelle Gewalt übertragen meiner Meinung nach viele Leute etwas, was sie selber, also sie fanden es abnormal und deswegen ist das falsch. Und deswegen wurde ich da reingesetzt, ja. Genau, ich bin da ein bisschen geblieben, weil das Mädel war sehr krass pubertär. aber alles gut, das ist auch schon was länger her.
Und wenn du jetzt die Checkliste deiner Tochter durchgehst, bedeutet das, dass deine Tochter definitiv jetzt gerade schon in der Pubertät ist oder ist sie jetzt noch in der Vorpubertät?
Also das waren ja gerade so die Sachen für Vorpubertät und ich glaube, sie geht jetzt langsam sogar schon in die richtige Hochphase. Leider. Weil das ist halt so ein schleichender Prozess, ne? Und Mädchen kommen zwischen 10 und 12 in die Hochphase. Und die Hochphase dauert 2 bis 4 Jahre und ich schwöre bei Gott, bei meiner Tochter kommt die mit 10 in die Hochphase, weil das ist die schlimmste. Das sind die gravierendsten Veränderungen. Das ist die schlimmste Phase. Und da bleibt die nicht 2, sondern 4 Jahre.
Also in der Hochphase der Vorpubertät, oder wie?
Nein, der Pubertät.
Meinst du, sie kommt jetzt schon in die Hochphase der Pubertät?
Mädchen kommen zwischen 10 und 12 in die Hochphase der Pubertät und die kann zwischen 2 und 4 Jahre dauern, ja.
Ach du Schande. Okay, alles klar. Also im Worst Case hast du für die nächsten 4 Jahre Hochphase.
Yes, das meine ich ja. Schön.
Und okay. Okay.
Und das ist eben auch der Punkt, den ich wieder mal dem Schulsystem und allen möglichen Systemen hier in Deutschland ankreide und was auch viele Lehrer nicht wissen. Wenn ich jetzt ein Mädchen habe, was mit 10 in der Hochphase ist, also wo komplett alles wegen Umbau geschlossen ist und die ist da 4 Jahre drin, die muss aber im Schulsystem genauso mitarbeiten und die Kinder verlieren in der Pubertät, deswegen werden sie ja auch wie wir Erwachsene einfach viel zu verkopft und teilweise echt furchtbar und verlieren ihre Leichtigkeit, verlieren die ja jeden Tag Zehntausende an Gehirnzellen. Das ist ja unglaublich. Also Kinder haben ja viel, 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 viel mehr und die sterben dann in der Pubertät ab. Und wenn die gefüllt sind mit Informationen zu Mathe, Deutsch, Englisch, Biologie, kann es wirklich sein, dass die heute die Matheaufgabe ohne Probleme macht und morgen oder übermorgen genau die gleichen Matheaufgaben nicht mehr kann? Da verarschen die euch nicht, Leute. Da Das ist so, das ist so. Das kann wirklich sein, weil es einfach im Kopf gelöscht worden ist.
Krass.
Und dann sind die Kinder selber völlig verzweifelt und wissen es nicht und haben dann noch einen Lehrer und einen Elternteil vor sich, vor dem sie sich rechtfertigen müssen. Und meiner Meinung nach müssten viel mehr Leute wirklich darüber aufgeklärt werden.
Ja gut, aber ich meine, was ist jetzt die Lösung? Dass die in den Jahren der Pubertät keine Klassenarbeiten schreiben, weil sie es vielleicht eh nicht merken können oder so? Also weißt du was, wie soll man das lösen? Die müssen ja trotzdem was lernen und Arbeiten schreiben und,
ja,
und Noten bekommen.
Ja, völlig in Ordnung, aber vielleicht mit weniger Druck und mit weniger Vorwürfen und mit weniger Selbstzerstörungstendenzen. Weil wenn man dann hört, bist du doof oder was, das konntest du doch gestern noch, willst du mich jetzt hier verarschen? Wen willst du dir denn jetzt, du gehst jetzt hier nicht auf die Party, weil solange wie du das jetzt kannst, weiß ich nicht, ob das jetzt so
klar,
hilfreich
bei
ist.
Eltern, ja, bei Eltern, ja.
Und bei Lehrern auch. Lehrer sind auch oft nicht so verständnisvoll. Ne? Und wenn man dann sagt, ja, hier, ich habe das und das Problem und bla, ne, gerade im Abi bemängel ich das ja immer wieder, fahren die einfach ihren Stiefel durch. Wie oft ich gehört habe, ja, wenn du meinst, du gehörst hier ans Gymnasium, dann musst du auch gymnasiale Sachen ableisten.
Ich finde es auch interessant, dass es halt in der Zeit ändert sich ja, also es, ne, alles ist im Umbruch und so weiter. Und in der Zeit ändert sich ja auch total der Schlafrhythmus, beziehungsweise die biologische Uhr. Und
ja,
trotzdem
genau.
Müssen Kinder und Jugendliche immer um 7:30 oder 8 in der Schule sein, obwohl sie laut ihres Biorhythmus da noch in der Tiefschlafphase sein müssten.
Genau.
Und das habe ich auch bei mir damals extrem gemerkt, weil ich bin ja irgendwann immer später ins Bett gegangen. Das ist auch, wie ich jetzt weiß, total normal. Das hat natürlich auch was mit Typsein zu tun. Ich bin auch eh eher ein Nachttyp, eine Nachteule und keine Lerche. Aber ich hatte einfach chronischen Schlafmangel in der Schule, weil ich erst um 1 oder sowas schlafen gegangen bin und um 6 aufstehen musste. Und in dem Alter steckst du das noch leichter weg irgendwie. Aber kein Wunder, dass ich regelmäßig nach der Schule mich erstmal eine Stunde hingelegt habe. Weil ich einfach total den Schlafmangel hatte. Und das habe ich dann erst irgendwann Jahre später erfahren, dass Jugendliche einfach einen total anderen Schlafrhythmus haben und dass sich der Schlafrhythmus über das Leben verändert, wann man schlafen geht, ob man Frühschläfer wird, ob man später ins Bett geht. Ne, man als Kind schläft man ganz anders und dann als älterer Mensch kriegt man dann wieder sowas wie die senile Bettflucht. Also das ändert sich einfach über den Lauf des Lebens und in der Pubertät ist es eben eine krasse Umbruchphase und trotzdem müssen die Zehntklässler wie die Fünftklässler gleich aufstehen oder halt auch in der Grundschule die Erstklässler mit den Viertklässlern, obwohl das auch schon voll der krasse Unterschied ist. Also das, und ich musste Abi-Klausur da schreiben, das musst du dir mal reinziehen. Ich musste eine 4-stündige Abi-Klausur schreiben ab 7:30 Uhr morgens. Ab 7:30 Uhr morgens. Das ist einfach wirklich, da finde ich nach wie vor, das ist einfach nicht zumutbar. Wirklich nicht. Vor allem ich, weißt du, habe morgens vor der Schule nie gegessen. Ich bin quasi ohne was zu essen in diese Klausur gegangen und musste in meiner Klausur erstmal eine Snackpause einlegen, weil ich dann irgendwann um 9 oder so Hunger bekommen habe. Also wirklich, da denke ich mir auch wirklich, Leute, also mein Gott, es gibt doch jetzt genug wissenschaftliche Beweise dafür, dass das einfach
absolut
ungesund ist und entgegen des Biorhythmus der Schüler ist. Und genau das Gleiche auch mit dem Leistungsverhalten, was du meintest. Also, naja.
Genau aus dem Grund finde ich es zum Beispiel auch richtig, habe ich auch Diskussionen mit einigen Eltern, die ist jetzt 13 Jahre alt, die kann sich ja wohl ihr morgendliches Brot selber schmieren. Sehe ich einfach nicht so. Ich musste mir das damals auch selber schmieren in der weiterführenden Schule. Ich glaube, das war dann einfach irgendwie so. Und ich habe mir ganz oft kein Brot geschmiert, weil ich es nicht geschafft habe. Weil ich halt auch eine Eule bin, weil ich noch im Tiefschlafmodus war, weil ich eh immer zu spät war und zum Bus gerannt bin. Und ja, dann hatte ich halt die Arschkarte. Und das sind halt eben so Sachen, das kann man so nicht aus Konsequenzen lernen, weil es für mich nicht anders möglich war. Also ich habe mich ja jeden Tag darüber geärgert und ich habe es dann nicht hingekriegt. Und ich wollte mir nicht schon abends ein Brot machen, das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, weil dann haben die morgens schon nicht mehr geschmeckt. Also habe ich jeden Morgen versucht, es zu schaffen und war jeden Morgen frustriert und habe jeden Morgen das Gefühl gehabt, du kriegst einfach nichts auf die Kette. Und das sind Sachen, Leute, da könnt ihr eure Kinder gut entlasten. Ja, die werden sich noch lang genug Brote machen, wenn ihr das wirklich möglich machen könnt aufgrund eures Lebenskonzeptes und aufgrund eures Berufes, dann macht den Kindern bitte so lange wie möglich Brote, weil wie du schon sagst, Mimi, die brauchen morgens bitte irgendetwas in ihrem Kopf, damit die irgendwie wach werden können.
Ja, das finde ich lustig, weil ich bin ja 6 Jahre jünger als du und
ja.
Mama hat mir ja dann noch Brote gemacht bis zum Abi sogar, nachdem sie zwischenzeitlich auch gesagt hatte, nee, du musst dir jetzt selber Brote machen. Ich habe mir morgens natürlich nie ein Brot gemacht, was zum Resultat, was zum Ergebnis geführt hat, dass ich nachmittags um 2 nach Hause gekommen bin und noch nichts gegessen hatte. Weil genau. Ich in der Schule sowieso zu geizig war, mir da irgendwas zu holen. Abgesehen davon gab es da eh auch nur voll den ungesunden Scheiß. Bei uns am Schulkiosk gab es dann nur so süße Teilchen und so. Und ne, wenn ich irgendwie mal mir was gönnen wollte, habe ich mir für 1,50 Euro da so ein Baguette geholt. Mit Thunfisch und massenhaft Remoulade.
ja.
Aber und dann hat Mama irgendwann gesagt, ja, okay, komm, bevor du jetzt den ganzen Tag gar nichts isst, mache ich dir morgens noch ein Brot. Und ich war deswegen King in meiner Klasse, oder Queen, eher gesagt, weil ich immer Brote dabei hatte und dazu noch kleine Dinkelkekse, die alle geil fanden, und dann dazu noch vielleicht ein kleines Äpfelchen. Ja, und ich zusammen mit einem anderen aus unserer Stufe, Lukas hieß der, ich sag seinen Namen jetzt nicht, aber Lukas hatte immer Premium-Brote von seiner Mutter dabei. Jeder wollte immer seine Brote mit Lukas tauschen, weil Lukas hatte einfach fucking Roast-Beef-Sandwiches und so dabei. Also der hatte wirklich Next-Level-Shit. Dagegen sind Mamas Brote dann schon wieder abgestunken, aber ich war sehr happy mit meiner Brotdose und ich war auch mit meiner Brotdose immer Queen und ich bin bis heute meiner kleinen Mormeat sehr, sehr, sehr dankbar, dass sie das gemacht hat, weil sonst hätte ich in meiner gesamten Schullaufbahn wahrscheinlich alle Klausuren komplett nüchtern und mit Kopfschmerzen geschrieben. So.
So wie ich, und jetzt können wir vielleicht mal überlegen, warum du so viel besser warst in der Schule als ich.
Ich finde, das ist der Grund, auf den wir uns jetzt einfach einigen sollten.
So, ich bin, yes, endlich, yes, jetzt hab ich es. Jahrelang die Frage, wieso? Ja. Also ich glaube, es ist ja auch schön, dass Mama das dann gemacht hat. Ne? Damals war es ja auch nochmal eine andere Situation, es waren ja auch mehr Kinder. Und vielleicht hat sie dann irgendwann eine Studie gesehen, die dann gesehen hat, dass das vielleicht doch nicht so geil war.
Ja.
Von daher, ich werde das bei meinen Kindern auf jeden Fall machen. Oder wir vielmehr werden das machen, solange wie die das brauchen. So. Ne? Also Leute, bitte, bitte, passt da ein bisschen drauf auf. Was eine tolle Studie ist, und da kann ich nur etwas empfehlen aus der ARD-Mediathek von Planet Wissen, da ist auch nochmal was in der Pubertät im Gehirn passiert. Also falls ihr da noch mehr Infos haben wollt, dann guckt euch das an. Aber was auch sehr interessant ist, ist, dass die da erwähnen, dass sozialer Schmerz ähnlich wie körperlicher Schmerz ist. Und da habe ich mich dann voll reingegraben und habe tatsächlich einige Artikel dazu gefunden, dass in der Pubertät es so ist, dass das auch viele Lehrer nicht wissen, weil die da einfach auch heutzutage leider mit Mobbing immer noch nicht so drauf achten, wie sie es vielleicht sollten. Manche ja, einige aber leider nicht. Und die Erkenntnis zu haben, dass sozialer Schmerz, soziale Ausgrenzung und Mobbing sich genauso anfühlt im Gehirn wie körperlicher Schmerz für Jugendliche. Und dass daraus halt auch viel mehr selbstverletzendes Verhalten resultieren kann, weil man versucht dann irgendwie diesem Schmerz eine etwas andere Richtung zu geben und etwas anderes zu fühlen. Und dadurch kommen halt eventuell selbstverletzende Verhaltensweisen. Was auch ist, ist, dass Forscher herausgefunden haben, dass, und das ist halt, jetzt kommt es nämlich, warum es jetzt, glaube ich, umso schwieriger ist, jugendlicher zu sein, als vielleicht noch in unserem Alter, Mimi. Weil Pubertät heißt extrem beeinflussbar. Man ist super verletzlich, man ist auf der Suche nach sich selbst. Man findet sich total fies und eklig, man versteht sich selber nicht. Ich habe viele pubertäre Kinder, die denken, die wären Aliens und dass sie die einzigen sind, denen es so geht. Ja? Und ich weiß nicht, ob du dich an deine Pubertät erinnern kannst. Ich fand mich damals auch ganz furchtbar, fies, habe mich nicht verstanden, hatte teilweise Angst vor meinen Gefühlen und war manchmal so voller Gefühl, dass ich am liebsten mit dem Kopf gegen die Wand gerannt wäre, nur damit das mal aufhört. Und niemand hat mir erklärt, dass das normal ist und wie ich damit umgehen kann. Und wenn wir jetzt in diese Phase gucken, wo alle völlig auf der Suche nach etwas sind und wir dann den Punkt Social Media mit einbringen, wo es darum geht, antisemitische Sachen werden gepostet oder Essstörung oder Beauty oder weiß der Kuckuck was, ja? Also dann sind das Gehirn hatte einfach, wie eben schon gesagt, aufgrund dieses Umbaus die Kapazität des logischen Denkens einfach nicht so, wie es sein sollte. Und die sind da vollkommen überfordert mit und super anfällig. Und deswegen sind gerade solche furchtbaren Gruppierungen, die genau auf solche Kinder abzielen. Und das ist neurologisch einfach bewiesen.
Ich habe da letztens noch auf der Arbeit was dazu gemacht, weil, vielleicht hast du es mitbekommen, das ist jetzt natürlich ein ganz, 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 ganz drastischer Fall, dass Jugendliche in NRW, drei Jugendliche in NRW wurden festgenommen, weil sie einen islamistischen Anschlag geplant haben und haben sich über Chatgruppen und Social-Media-Kanäle radikalisiert. Und da habe ich dann auch mit einem Psychologen drüber gesprochen, der auch genau das gesagt hat, weil uns hat dann natürlich interessiert, ne, das ist ja nicht der erste Fall, dass Gewalt unter Jugendlichen präsent ist. Und es gibt ja auch jetzt die Kriminalstatistik, dass irgendwie ne, Jugendliche immer krimineller werden und so weiter. Jugendliche sind einfach anfälliger dafür, weil die sich manipulieren lassen, weil die sich ganz leicht beeinflussen lassen und auch dieser Peer-Group-Sinn dann, irgendwo dann dazuzugehören und so. Das ist einfach bei Jugendlichen, das ist ja wahrscheinlich auch für euch nichts Neues, in der Phase das höchste Gut. Dieses Dazugehörigkeitsgefühl, nicht ausgegrenzt sein, irgendwo mitmachen zu können. Und das gepaart mit einem Logiksinn, der quasi ausgeschaltet ist, kann schon sehr gefährlich sein. Das ist natürlich das drastische Beispiel jetzt, aber das in ganz kleiner Form ist auch schon Mobbing. Also das Gleiche kann auch in Mobbing resultieren. Du willst irgendwo dazugehören, ne? Plus es ist halt irgendwie, es ist in dem Moment wichtiger, irgendwo dazuzugehören, anstatt deine Logik einzuschalten und zu sehen, dass es einfach gerade gemein ist und verletzend ist, was du der anderen Person antust. Das sind einfach Dinge, die bei Jugendlichen viel, viel leichter passieren als bei Erwachsenen. Und deswegen können wir Jugendliche auch nicht so bewerten, wie wir Erwachsene bewerten, das Verhalten. Deswegen gibt es ja auch zum Beispiel das Jugendstrafrecht und so, dass die anders irgendwie verurteilt werden, weil sie eben vielleicht es nicht besser wussten oder so. Whatever, ich drifte jetzt ab, aber ihr versteht, was ich meine. Jugendliche sind einfach viel leichter zu manipulieren und anfälliger für all möglichen Scheiß, wo wir uns als Erwachsene denken, oh, come on, lass es doch an dir abprallen oder ist doch nicht so wichtig oder warum denkst du da jetzt so viel drüber nach, ist doch scheißegal. Für die Leute ist es halt in dem Moment nicht scheißegal, für die Kinder und Jugendlichen.
Und wie gesagt, ne, wenn du überlegst, dass es bei Mädchen zwischen 10 und 12 anfangen kann, die Hochphase, und bei Jungs zwischen 13 und 15 anfangen kann, die Hochphase, und dann 2 bis 4 Jahre geht, so es sind halt genau diese Altersgruppen halt mit inbegriffen. Ne? Woran merkt ihr, dass eure Kinder in der Hochphase sind? Also klar, die größten körperlichen Veränderungen, ne? Die sind dadurch häufig ungeschickter, latschiger und so tollpatschig. Ne, kennst du das, wenn du das Gefühl hast, der hat doch überhaupt kein Gefühl für seinen Körper irgendwie? Ne?
Wie so ein neugeborenes Reh, was ja, versucht so, zu laufen.
Ja, genau. Ja. Ja. Stoßen sich voll oft und so. Wie du schon gesagt hast, der Schlafrhythmus verschiebt sich. Die sind abends länger wach, weil die Melatoninausschüttung, das ist das Hormon, was dazu zuständig ist, quasi, dass wir müde werden, das verschiebt sich. Und was dadurch natürlich auch noch ist, ist, wenn du dann die ganze Zeit auf dem Handy guckst, die meisten Handys haben ja jetzt schon Blaufilter und auch die Tablets und so, würde ich immer, immer, immer empfehlen, bitte macht das, bitte guckt, dass eure Kinder das machen, weil das macht auch nochmal viel, dass das Gehirn nicht abschalten kann, tatsächlich. Und wenn die dann eh schon in Umbaumaßnahmen sind, dann ja, wird das mit Sicherheit nicht förderlich sein. Dadurch sind sie morgens also sehr müde. Haha. Und das wird auch jeden Morgen so sein. Und das wird auch so sein, wenn sie morgens abends mal früher ins Bett gehen, weil der Körper dann immer noch Melatonin ausschüttet, wenn die aufstehen sollen. Wie du gerade eben schon bei dir selber auch gesagt hast. Ne? Da ist die Melatoninausschüttung einfach im vollen Gange. Die Emotionskontrolle funktioniert so gut wie gar nicht mehr. Die haben starke Stimmungsschwankungen und Gefühlsausbrüche. Und bitte fragt eure Kinder dann nicht, warum. Weil die wissen es nicht. Also, ne, die kriegen einen Schuh zum Beispiel nicht geschnürt und dann kriegen die einen Heulkrampf oder einen Wutanfall. Ja, und
so wie bei Kleinkindern, lustigerweise.
Genau, so wie bei Kleinkindern. Ne? Und dann geht bitte mit denen wie auch mit Kleinkindern um. Ne? Und erwartet von denen nichts anderes, weil die haben keine Antwort für euch. Die haben ja noch nicht mal eine Antwort für sich selbst.
Es gibt doch diese geilen Videos, so Gründe, warum mein Kleinkind heute sauer auf mich war.
Ja,
und das, sind ja genau solche Beispiele wie, ich habe die Pizza falsch geschnitten, er wollte eigentlich einen blauen Becher, jetzt habe ich ihm einen grünen Becher gegeben und all diese Sachen. Und ich finde es lustig, dass das dann bei so pubertären Kindern auch wieder so ist. Ne?
Ja. Ja, ich hatte mal eine Jugendliche, Da haben wir im Familiengespräch zum Beispiel gehabt und dann hat die irgendwas Tollpatschiges gemacht und sie hat angefangen zu lachen und wir haben alle mitgelacht. Dann hat sie voll angefangen zu heulen und ist rausgestimmt, weil wir würden sie ja alle auslachen. Okay. Okay.
Ja, was, aber weißt du, dann in dem Moment denkst du dir als Erwachsener, Alter. Really? Also, oh, yeah. Come on, ja, ehrlich. Aber Jugendliche denken ja eh, keiner versteht mich, du hast keine Ahnung, was ich gerade durchmache, du verstehst überhaupt nichts. Und dann immer, dieses, ne? Wie mache ich das dann, dass ich da nicht die Connection zu meinem Kind verliere? Ich stelle mir das total schwierig vor, weil du musst dir dann quasi so tun, wie als wenn dir das auch total wichtig ist in dem Moment.
Genau.
Weil dem Jugendlichen zu sagen, das ist überhaupt nicht wichtig, funktioniert gar nicht, weil für den Jugendlichen ist das Wichtigste ever, dass ich heute dieses grüne Top anziehe. Mama, wenn ich heute nicht das grüne Top zur Schule anziehe, dann ist mein Leben vorbei.
Ja, genau.
So. Und dann ist das grüne Top aber in der Wäsche. Was machst du dann?
Ja, dazu komme ich gleich. Zu den Tipps komme ich ganz zum Schluss, wenn ich euch das ganze Elend erzählt habe.
Okay.
Ja, tatsächlich. Es ist auch so, diese typischen Aussagen und ihr dürft das nicht unterschätzen, die fühlen das dann in dem Moment so, wenn ich jetzt nicht auf diese Party gehe, dann ist mein Leben vorbei. Verstehst du das? Ich glaube, du verstehst
dir den
Ernst der Lage nicht.
Du ruinierst mein Leben!
Und kannst du dich auch noch an solche Situationen bei dir erinnern? Ich hatte eine Situation, keine Ahnung, da durfte ich mich nicht mit meinem Freund treffen, wegen irgendetwas. Und da habe ich zur Mama auch gesagt, ich werde mich mit ihm treffen, du wirst mich nicht davon abhalten, mit ihm zusammen zu sein. Das geht nicht. Und dann habe ich mir voll die krassen Sachen überlegt, wie ich dann abhaue und wie wir durchbrennen können. Und eigentlich war die Beziehung nach 2 Monaten wieder um, weil es war noch nicht mal irgendwie meine große Liebe oder so. Ne? Aber in dem Moment habe ich gefühlt, Bonnie und Clyde gegen die Welt. Und niemand wird uns davon abhalten. Und wenn wir die Welt dafür in Flammen setzen müssen.
Weißt du, ich glaube, ich finde es lustig. Das Lustige ist, wir beide hatten ja unterschiedliche Erfahrungen in der Pubertät. Aber ich glaube fast, dass manche Situationen für mich schlimmer waren als für dich. Aus dem Grund, weil ich eine gemeine große Schwester hatte. Und jetzt erkläre ich, jetzt lass mich kurz erklären. Weil du hattest keine große Schwester, ja?
Mhm.
Ich hatte eine große Schwester, nämlich dich, falls du es noch nicht wusstest. So.
Tada.
Und wenn man in der Pubertät ist, findet man sich selber ja eh total scheiße. Du findest dich schlimm, du findest dich hässlich, du findest dich nicht findest dich unförmig und keine Ahnung was. Und man ist es eh schon schwer genug, damit klarzukommen.
Mhm.
Es ist aber noch schwerer, damit klarzukommen, wenn du eine gemeine große Schwester hast, die dir noch den ganzen Tag sagt, dass das alles stimmt, was du denkst. Dass das sogar noch viel schlimmer ist, als du denkst. Und dir auch noch Sachen sagt, die dir selber noch gar nicht aufgefallen sind. Das
kann ich mich gar nicht dran erinnern.
Ich möchte an dieser Stelle, Sarah, ich habe dir das häufiger mal erzählt. Ich werde jetzt kurz emotional, denn ich werde jetzt von einer Situation erzählen, die mich immer noch nachhaltig beeinflusst.
Oh.
Immer noch bis heute beeinflusst. Und zwar, Sarah, du weißt ganz genau, um was es geht. Es geht um mein Nasentrauma. Okay. So, und ich sage jetzt hier bewusst überspitzt den Begriff Trauma. Ich weiß, wir haben eine ganze Folge drüber gemacht, dass man es nicht sagen soll, aber Leute, ich schwör's dir, bis heute ich komme bis heute nicht darüber hinweg. Auf allen Fotos gucke ich zuerst auf meine Nase. Und das ist Fakt, Sarah. Weil meine Schwester neidisch war auf meine schönen, dünnen, langen Beine. Und deswegen hat sie mir eingeredet, dass ich dafür eine dicke Nase habe. Eine dicke Nase wie unser Vater, aber unser Vater hat eine sehr dicke Nase. Okay.
Du hast doch die nämlich Nase meine von Nase. Papa.
Ja, ich habe die Nase von Papa, aber in schön klein und weiblich und nicht in dick. So, was ich jetzt rational beurteilen kann, aber es ist immer noch ein Ding, was mich beschäftigt und nachhaltig beeinflusst. Okay? Und das, wenn du das zu einer 13- oder 14-Jährigen sagst, und damals gab es noch kein Contouring. Heute inzwischen gibt es jetzt so, zumindest sowas wie Contouring, was ich immer noch nicht kann, aber egal. Aber, und es gab häufiger solche Situationen. Auch die Situation, als mir nur eine Brust gewachsen ist und du mich Madame Eintitte genannt hast. Ich hab's dir schon mal erzählt. Ja, so nämlich. So. Das wollte ich jetzt nochmal sagen. Und
ich hab meine...
Dann ist es nämlich besonders scheiße.
Ja, ich habe meine schlimme Erfahrung in meinem frustrierten Dasein einfach nicht abgegeben. Ich möchte mich hier in aller Öffentlichkeit nochmal dafür entschuldigen.
Danke.
Ich entschuldige mich. Ich hatte gar keine Brüste. Und ich war neidisch, dass du schon eine hattest.
Ja, du hast ja auch einen Nervenzusammenbruch wegen deinen Brüsten bekommen.
Genau.
Du,
ich bin irgendwann mal heulend nach Hause gekommen, als wäre etwas ganz Schlimmes passiert und Mama war voll geschockt. Und dann habe ich gesagt, Mama, ich weiß es, alle haben schon Brüste, ich bekomme nie Brüste. Und das ist auch eine Story, die Mama öfters erzählt, weil ich wirklich, also die Papa wirklich geschockt, die hat sich wirklich große Sorgen gemacht und die hat gedacht, es wäre sonst irgendetwas passiert. Und bis die aus mir rausgekriegt hat, was es war, ja, es ist dann halt auch nach meinem Nervenzusammenbruch einige Zeit vergangen. Ja. Und dann hast du,
ja.
Ich war auch eine relativ spät zündende Brustierende. Und dann fand ich das unfair, dass du schon eine hattest.
Ja, ich hatte eine. Und ich war stolz auf meine eine. Ja. Bis du gesagt hast, dass es komisch ist und ich aussehe wie ein Freak und mich dann nur noch Madame Eintitte genannt hast. Und dann wollte ich meine eine Brust verstecken. So nämlich. So gemein.
Leute, wir machen ja voll die Familientherapie. I'm sorry.
Ist echt so. Okay, ja, aber deswegen, weißt du, ja, man findet sich, ich kann mich an einige Situationen erinnern, wo ich überfordert war mit meinen Gefühlen. Als ich zum Beispiel dir stolz meine eine Brust zeigen wollte und du da
Oh Gott, ich habe auch zwei Mädchen, das war einfach so furchtbar. Das war einfach so furchtbar. Was habe ich getan?
Oh mein Gott, vor allem bei deiner Großen, ey, die wird so Sprüche raushauen. Die wird so Sprüche raushauen,
ja.
Ey.
Ja, macht sie ja jetzt schon.
Oh,
die Kleine
Gott.
Versucht immer noch verständnisvoll zu sein.
Oh
wenn
mein
die Große
Gott.
Sagt, also ich finde das total kacke. Und die Kleine sagt dann so, oh, ehrlich, ich finde das voll schön. Möchtest du mir erklären, warum du das kacke findest?
Ja.
Ich so, oh.
Och man, ja, aber deine Kleine ist doch echt cute.
Okay, sorry Leute für den kurzen Exkurs. Puh, also.
Oh, aber ja, genau.
Wir waren bei starken Gefühlsausbrüchen.
Ja, genau.
Und weiterhin kann es sein, dass die Kinder sich sehr schnell verletzt, beleidigt, aufbrausend und aggressiv verhalten. Ja. Also, genau, da kann ich mich auch an einige Situationen erinnern, wo ich vor Wut geschäumt hat. Wut ist ja eher meine Emotion. Und ich war eigentlich ständig grumpy. Ich kann mich selten daran erinnern, wo ich nicht der typische grumpige Teenager war, der völlig verunsichert und dadurch total aggro war und dadurch vielleicht auch meine kleine Schwester versucht habe, in dieses Gefühl mit reinzuziehen. Es tut mir leid. Ich mache es gut. Nächste Woche sind wir beide bei Disney im Konzert und dann mache ich es wieder gut, okay?
Okay. Dann kaufst du mir ein völlig überteuertes Getränk in der Lanxess Arena.
Ja, und dann werde ich dir Mickey Maus Ohren kaufen, damit meine kleine Schwester wieder glücklich ist.
Ja, damit mein inneres Kind geheilt wird.
Genau. Und dann werde ich sagen, oh, was hast du für schöne Brüste? Ja, was sind die denn schön?
Das sagst du aber auch jetzt häufiger schon mal.
Ja,
das muss
siehst
man auch
du?
Dazu sagen.
Hast du auch.
Ja, das stimmt.
Okay, gut, dass wir auch darüber gesprochen haben. Kinder wirken häufig wenig bis gar nicht empathisch. Und das ist eine Sache, Leute, die auch nochmal sehr wichtig ist. Also, jetzt mal Spaß beiseite. Die sind natürlich egoistisch und zeigen keine Rücksicht. Das liegt aber daran, dass die wirklich in diesem Umbau sind. Also ich kenne Erwachsene, die total verstört sind und sagen, wo ist mein Kind? Wo ist das hin? Die war immer super empathisch, die war immer super verständnisvoll und jetzt auf einmal habe ich da so ein fieses Puppertier vor mir. Ich liebe übrigens dieses Wort Puppertier. Und ja, weil ich finde, das sind wirklich Tiere. Emotionsgesteuerte, stinkende Berserker, die mit vielen Menschlichkeit oft wenig zu tun haben. Und das hilft mir, wenn ich dann das Gefühl habe, ich habe mal ein Puppertier vor mir, wirklich anders damit umzugehen und das zu differenzieren, dass die Kinder und Jugendlichen häufig da halt eben nichts für können. Und so ist es halt auch mit der wenigen Empathie. Die sind nicht wenig empathisch. Die sind einfach nur völlig überfordert und wirken dadurch wenig empathisch. Das ist der Punkt. Also ihr habt nicht auf einmal irgendwelche Psychopathen, die sich gerade dazu entwickeln oder so. Hatte ich auch schon meine Mutter, die mir gesagt hat, mein Kind ist psychopathisch.
Oh, ja, ich meine, in dem Alter ist man einfach so mit sich selbst beschäftigt. Und dann hat man halt keine Lust auf die Familienausflüge und dann hat man da auch keinen Spaß dran. Man will einfach mit sich selbst und seinen Freunden abhängen, weil das sind die einzigen Menschen auf der ganzen Welt, die einen verstehen. Und Mama und Papa nerven nur und raffen gar nichts, so ganz überspitzt gesagt.
Genau.
Also, ich kann das auch, ich meine, ich habe auch das Gefühl, Eltern vergessen manchmal, wie sie selber waren in der Pubertät. Weil eigentlich würde man doch meinen, man hat das ja selber auch durchgemacht. So. Und natürlich, jede Pubertät ist anders und so. Aber eigentlich würde man ja meinen, naja, man kann verstehen, was die Kinder durchmachen, weil man hat es ja selber durchgemacht. Aber irgendwie scheint man das dann doch zu vergessen. Oder es ist halt wirklich so, dass du ja in der Phase, in der du in der Pubertät warst, selber denkst, es war total logisch und erst später raffst, dass es unlogisch war. Das heißt, wenn du als Erwachsener dein Kind siehst, siehst du natürlich nur das unlogische Verhalten und kannst dich gar nicht mehr daran erinnern, dass du ja selbst auch unlogisch gehandelt hast.
Ja, voll.
Sozusagen.
Genau.
Ne?
Ja. Ja. Das mache ich tatsächlich auch ganz oft, dass ich die Eltern damit zurückbekomme, zu sagen, okay Leute, überlegt mal bitte, wie wart ihr? Eltern sind zunehmend peinlich. Die wollen einfach auch nicht mehr über alles sprechen, die wirken verschlossen, wirken abweisend, aber es hat halt nichts mit euch persönlich zu tun. Wollen mehr Zeit mit Freunden haben, Thema Sexualität, Riesenthema. Himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt, ne? Also das ist ein großer Punkt und ich weiß, dass ich jetzt ein sehr schwieriges Thema anspreche, nämlich die Bewegung der queeren Leute unter uns. Ganz viele Jugendliche, es werden ja gefühlt immer mehr, gehen in die queere Richtung, ne? Und ich finde es großartig, dass es das in diesem Land gibt und dass es das möglich ist und dass jeder soll da bitte genau gucken und für sich frei das machen, was er will. Nur viele Jugendliche, da ist es halt wirklich leider nur eine Phase, weil die eben nicht wissen, wo sie hingehören. Die fühlen sich nicht Fisch, die fühlen sich nicht Fleisch. Und dann kriegen die halt ganz viele Input von Social Media und dadurch haben wir voll viele Identitätsstörungen im Moment auf der klinischen Seite und es sind jetzt nicht auf einmal viel mehr Menschen, die diese Identitätsstörung haben, aber viele versuchen halt ihren Platz zu finden und versuchen es dann vielleicht mit dem Thema auch. Und das ist super schwierig und muss immer individuell gut geprüft werden. Ich hasse diese banalen über den Kamm scheren. Ach, die sind doch alle nicht so. Völliger Blödsinn, ne? Und ich finde es aber auch schwierig, wenn man das nicht langsam angeht. Wenn man nicht jedem ganz viel Zeit dafür gibt, auch wirklich gut für sich gucken zu können, ob das wirklich ein Thema für einen ist oder nicht.
Ja, also ich glaube, bei dem Thema ist es, glaube ich, auch schwierig als Elternteile, weil, also wenn du halt sowieso offen für das Thema bist, ist es natürlich nochmal was anderes. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig zu sagen, es gibt natürlich nicht mehr queere Menschen auf einmal auf der Welt, sondern unsere Gesellschaft ist einfach freier geworden, dass mehr Menschen sich trauen, das auszudrücken. Und diese Freiheit, sich auszudrücken, resultiert natürlich auch darin, dass Leute, die vielleicht nicht queer sind, aber merken, ah, okay, queer zu sein ist ja auch voll okay und ich kenne voll viele, die so sind oder so, ist das vielleicht auch was für mich oder bin ich vielleicht auch so? Und das noch in der Pubertät zu erfahren, wo du dich ja sowieso ganz neu kennenlernst, wo du dich und deinen Körper neu kennenlernst, wo du Sexualität überhaupt im Allgemeinen kennenlernst, ist es natürlich ganz normal, dass Jugendliche dann auch die queere Richtung entdecken wollen, weil das ja in unserer freien Gesellschaft jetzt auch vollkommen okay ist. Also vor 30, 40 Jahren sind sehr viel weniger Menschen darauf gekommen, das einfach mal so zu entdecken, ja, weil es ja vollkommen okay war. Da war das wirklich, du wurdest ja unterdrückt. Also du konntest es nicht einfach so mal eben casually ausprobieren oder casually irgendwie dich darüber informieren oder darüber reden, sondern es war ja wirklich so, wenn du schon wusstest, konntest du es trotzdem nicht frei ausleben, geschweige denn mit jemandem darüber reden, weil es halt nicht okay war. Heute haben wir die Freiheit, dass wir im besten Falle, zumindest jetzt hier in Deutschland, bei den allermeisten schätze ich mal, die Freiheit haben wir, dass wir da offen drüber reden können und auch das Transsein immer normaler wird oder immer akzeptierter wird. Das hat ja aber auch dennoch zur Folge, dass Kinder und Jugendliche sich trotzdem noch selber entdecken. Und es gibt Kinder und Jugendliche, die das schon von Anfang an wissen, die sich sicher sind und bei denen es auch so ist. Und da bringt es auch nichts zu sagen, nein, das stimmt nicht und du bist nur in der Pubertät und das ist nur eine Phase. Aber es gibt auch Menschen, die denken, sie sind trans, aber eigentlich sind sie gar nicht trans, dann sind sie non-binär oder sie sind lesbisch oder heterosexuell oder schwul oder irgendeins der anderen vielen Farben. Und deswegen ist es auch das, was du, glaube ich, meinst, nicht negieren, nicht abblocken, sondern dem Kind die Möglichkeit zu geben, okay, das ist das, was du fühlst, lass es uns gemeinsam entdecken, lass uns das gemeinsam ganz langsam angehen und schauen, ob du das in einem halben Jahr immer noch so fühlst und in einem Jahr immer noch.
Absolut.
Und wenn sich das Kind absolut sicher ist und das über einen langen Zeitraum feststeht, dann musst du natürlich auch gucken, dass du damit klarkommst, falls du ein Problem damit hast oder das dann ernst nehmen. Aber ich glaube, das ist das, was du meinst, eben dieses, die Freiheit, der zu sein, der man zu sein will, ist auf der einen Seite super, aber in einer Phase, wo ich denke, dass mein Leben vorbei ist, weil ich mein grünes Top nicht anziehen kann.
Genau, absolut. Und ich kenne ja auch tatsächlich, können wir auch gerne auch eine eigene Folge machen, einige Kinder, die schon im Kindesalter für sich klar definiert haben, ich bin im falschen Körper geboren. Und natürlich wird sich das über die Pubertät dann nicht verändern. Das ist ganz klar. Ja. Mit dem muss man ganz anders umgehen, als wenn die immer völlig überzeugt davon ein rosa Röckchen getragen haben, sage ich jetzt extra mal sehr stereotypisch, und dann auf einmal sagen, nee, das war alles nicht richtig und ich bin eigentlich ein Transmann. So. Und da muss man gut hingucken. Und wie du schon sagst, nicht abblocken, ne? Aber der Fokus generell geht ja auch eher aufs Aussehen. Alles ist super wichtig im Aussehen, ne? Und da ist natürlich das Risiko von Essstörungen natürlich gegeben, weil man fühlt sich eh unsicher. Und wenn da noch jemand kommt und die ganze Zeit sagt, hey, du bist fett, du bist fett, du bist fett, du bist nicht gut, so wie du bist, dann, kenne ich das auch aus eigener Erfahrung, dass man dann ja noch mehr das Gefühl hat, okay, ich muss mich verändern. Das ist die absolute Zeit von Unsicherheit und Selbstzweifel, von Minderwertigkeitskomplexen, von Mobbing-Erfahrungen. Ne? Man sucht nach der eigenen Persönlichkeit, wie du eben schon gesagt hast, nach einem Platz für sich im Leben, in der Gesellschaft, nach dem Sinn des Lebens. Und da kann es auch absolut sein, dass man da eventuell auch depressive Phasen hat. Das ist gar nicht untypisch in der Pubertät. Es sollte sich halt im Rahmen behalten. Ne? Man ist dadurch, dass das limbische System eher in Aktion ist, ist man auch besonders risikofreudig. Man sucht nach dem besonderen Kick. Bei Jungs ist das viel krasser als bei Mädels, ne? Und natürlich auch Alkohol, Drogen und Mutproben sind ein ganz großes Thema. Die neuronalen neuen Netzwerke unserer Kinder entstehen aufgrund der Erfahrungen, die die Kinder dann machen. Ja, das ist auch ein völlig unterschätztes Thema. Die verbinden sich dann neu, je nachdem, was für Erfahrungen die da machen in der Schule mit Gleichaltrigen und so weiter und so weiter. Das ist also, viele Sachen sind verborgen und kommen wieder, wenn der Nebel der Pubertät sich gelichtet hat. Und einige Sachen, die verändern einfach auch nachhaltig. Heranwachsende haben gerade in dieser Phase auch ein unfassbaren, riesigen Bedarf nach Belohnung. Das Gehirn verlangt ständig Dopamin und das ist ja unser Glückshormon, ne? Und daher kommt auch eher diese Risikofreude bei den Jungs. Es gibt Studien dazu, wie viele Prozent der 18- bis 21-Jährigen in schwere Verkehrsunfälle kommen.
Ah ja.
Ne? Und wie viele Verkehrsunfälle, wie viel Prozent der Verkehrsunfälle generell in dem Jahr waren und wie viel Prozent davon genau in diesen Bereich gehen. Und das ist schon signifikante Marker. Und dass die so extrem nach Belohnung haschen, das machen wir ja viel zu wenig, weil wir denken, die sind nur scheiße zu uns, die kacken uns nur an, das heißt, die kriegen von uns natürlich auch mehr Schelle. Die brauchen aber ganz viel Belohnung und umso weniger wir die ihnen geben, desto mehr versuchen die das bei ihren Peergroups. Und dann natürlich auch durch Mutproben, durch Drogenexzesse, ne? Durch irgendetwas, um sich dazugehörig zu fühlen.
Cool sein.
Ja.
Cool sein ist das Credo. Man bloß nicht uncool sein.
Genau. Bloß nicht zu den uncoolen Kids gehören. Und dazu kommt dann ja auch noch eine wichtige Komponente, nämlich das Sexualhormon. Das heißt, du hast emotionsgeschwängerte, nicht logisch denkende Puppertiere vor dir, die auch noch voll von Sexualhormonen sind. Ja, Prost Mahlzeit. Und in der Phase, und jetzt komme ich nochmal auf unsere gesellschaftliche Geschichte zurück, ja, und in der Phase sollen die am besten schon wissen, was sie ihr Leben lang machen wollen, sich wichtige Entscheidungen stellen, welche berufliche Perspektive die machen wollen, damit die mit 21, da sind die noch in der Pubertät, Freunde, ne, am besten schon einen Bachelor haben. Und dann können die doch allen anderen Leuten mit Sicherheit sagen, was sie zu tun und zu lassen haben und in unserer gesellschaftlichen Situation voll mit einsteigen. Hm? Weil jetzt kommt nämlich die Spätphase, die geht eventuell bis zum 21. Lebensjahr. Also die ist so ungefähr zwischen 16 und 18, da ist das Schlimmste geschafft. Aber sie kann halt auch, je nachdem, ob euer Kind spät angefangen hat oder früh, bis zum 21. Lebensjahr gehen. Unsere körperlichen Veränderungen sind ja bekanntlich bis zum 21. Lebensjahr. Danach verändern wir uns körperlich nicht mehr.
Ist sich das Gehirn auch bis 25 erst voll ausgebildet?
Das kann sein. Also ich weiß von diesem 21., dass man dann...
Okay, vielleicht erzähle ich auch gerade Quatsch, aber ich meine, dass das Gehirn erst mit 25 voll entwickelt ist.
Okay, ja, siehst du.
Glaube ich. Aber auf jeden Fall irgendwas in den 20ern. So, ob es jetzt 23, 24, irgendwie sowas. Und das finde ich schon krass, weil also mit 25, da hast du schon dein Haus gebaut.
Ja, Leute, ja, eben.
Aber ich glaube, es ist einfach nur wichtig, im Hinterkopf zu behalten im Umgang, dass man auch da, dass die einfach in dem Alter auch immer noch eine gewisse Art von Guidance brauchen.
Und, genau.
Und noch nicht vollwertige Erwachsene sind wie Leute, die jetzt 35 sind. Ich glaube, das ist ja einfach so ein bisschen die Message.
Ja, ja, genau. Also, wie gesagt, das ist die spätpubertäre Phase, ne? Die Jugendlichen werden deutlich ruhiger und kommen viel besser mit sich selbst und dem Leben klar. So. Es gibt mehr Zeiten, in denen es sich vernünftig und erwachsen in Anführungszeichen benimmt. Also auch in der Pubertät ist es ja so, es ist ja nicht so, dass die Kinder völlig durchgeknallt 24/7 sind. Die sind dann ganz normal und auf einmal kommt ein Reiz und dann switchen die um. Und in der Spätphase merkt man weniger Ausraster, weniger Emotionalität, mehr Rationalität. Ne? Es sind mehr normale Gespräche wieder mit den Teenies möglich. Sie werden, sie wirken psychisch wieder viel mehr gefestigter. Es kann dann Probleme mit Eltern geben, die ihre Kinder nicht loslassen können. Das erlebe ich ja dann häufig in dieser Phase, ne? Und es kann sein, dass es Probleme in der Phase auch gibt, wenn Kinder in der Hochphase Mobbing, Essstörungen und Suchtverhalten oder Depressionen entwickelt haben. Ansonsten ist es eigentlich eine relativ ruhige Phase, ne?
Ja, zumindest ruhiger.
Ruhigere Phase.
Genau, genau. Wir haben ja alle selber auch die Pubertät durchlebt und wir wissen ja auch alle, was wir da so getrieben haben. Die manchen mehr, die manchen weniger. Auf was müssen sich Eltern denn einstellen? Was kann in der Zeit denn alles so passieren und was ist denn so das Konfliktpotenzial? Also ich würde mal fast sagen, jeder Tag ist ein Konflikt, es birgt Konfliktpotenzial. Aber was würdest du denn sagen, was sind so die Hauptprobleme, die den Eltern begegnen in der Zeit?
Also aus meinen Erfahrungen her ist es der schulische Aspekt, Schulangst, Schulschwänzen, Mobbing, ne? Rückzügigkeit, eventuelle depressives Verhalten. Die Kinder sind sehr vergesslich und unstrukturiert und dadurch kommen halt viele Probleme mit den Eltern zu Hause, haben schon wieder die Sportsachen vergessen, helfen beim Haushalt nicht mit, haben schon wieder vergessen, die Sachen runterzutragen und dadurch kann halt wirklich in der Beziehung der Kinder zu den Eltern einiges richtig schief laufen. Selbstverletzung kann Thema sein, Drogen und Alkohol, suizidale Gedanken, ne? Und da ist es super wichtig, sich wirklich auch nochmal von extern Hilfe zu holen. Also kein Problem ist zu klein dafür, ne? Gerade Schulangst, Schulabtenzismus, das sind Sachen, mit denen ich wirklich auch häufig in Verbindung komme. Wenn Eltern einfach völlig überfordert sind und nicht mehr wissen, warum das Kind auf einmal alles abblockt und die überhaupt nicht mehr mit denen in Beziehung gehen können. Man, wir dürfen nicht vergessen, das ist die Phase der Ablösung, emotionale Ablösung. Na, und das wollen viele Eltern eventuell nicht. Deswegen habe ich ja eben auch gesagt, es kann Probleme geben, wenn Eltern nicht loslassen können oder wollen oder was auch immer. Ja. Und dann müssen die Kinder und die Jugendlichen ja erst recht in Ablösung gehen. Das muss dann richtig krass sein. Und das nehmen viele Elternteile dann persönlich. Ja, und dann kommen Probleme. In der Pubertät kommen deswegen auch häufig psychische Störungen zum Vorschein. Das ist keine Seltenheit. Das heißt aber nicht, dass sie bleiben. Ja. Mhm. Man ist einfach dann in sich super instabil und dann entwickelt man sowas schneller. Nichtsdestotrotz ist das aber eine Entstehung von Genen und Umweltfaktoren. Und man ist in der Pubertät einfach um einiges anfälliger dafür. Deswegen ploppen manche Sachen dann einfach so auf. Und es gibt auch ein paar Sachen, die den Prozess der Pubertät verlangsamen können, aber nicht ins Positive oder einschränken können. Und das sind zum Beispiel Mangelernährungen, also Essstörungen. Ich habe einige meiner Jugendliche, die haben keine Periode.
Ja.
Na, haben wir ja auch drüber gesprochen in der Folge Essstörung. Extremer körperlicher Stress, emotionaler Stress, das können alles pubertäre Entwicklungen extrem beeinflussen und verlangsamen, was nicht gut ist, weil wir brauchen diese Umstrukturierung in unserem Kopf, damit wir irgendwann gut denkende Menschen sind. Ein Problem ist auch, und das habe ich ja auch schon eben erwähnt, dass die Prozesse vom Denken und Rechnen zum Beispiel sich dann super entwickeln und wachsen. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn jemand, der schon mit 10 anfängt, mit der Pubertät, dann aus der Hochphase raus ist, wenn andere Leute drin sind, dann haben die natürlich andere Möglichkeiten auch in der Schule, ne, weil man sich da einfach in unterschiedlichen Phasen befindet und der Kopf unterschiedlich in Umbau arbeiten. Das dürft ihr auch nicht vergessen. Nur weil die Schwester vielleicht anders die Pubertät erlebt hat, ist das kein Grund, dem Bruder oder einer anderen Schwester zu sagen, guck, wie deine Schwester das gemacht hat. Weil die können in unterschiedlichen Phasen sich entwickeln.
Ich hatte so viele Leute in meiner Klasse, ich hatte so viele Chaoten-Jungs, die wirklich in der 8., 9. Klasse nur Scheiße gebaut haben. Also wirklich so die,
ja,
immer
die
in der letzten
Klasse.
Reihe. Diese Chaoten, ja klar, sind die schlimmsten Klassen. Sind richtige Chaoten, auf gar nichts Bock, nur Scheiße gebaut, nur die Lehrer mit Papierkügelchen beworfen und so. Die haben sich irgendwann gerappelt und haben mit die besten Abis geschrieben. Weil die es dann irgendwie wieder gerafft haben und sich dann zusammengerissen haben und dann halt aus dieser vollkommen Chaotenphase raus waren. Und da haben dann auch später alle gesagt, so, na, dass das aus euch nochmal wird, das hätte ja keiner gedacht und so, ne? Das ist auch so, naja, das ist ja auch wieder so ein Satz, so, eigentlich ist es total logisch, dass die in der Zeit halt so waren und dann danach sich vielleicht wieder berappelt haben, weil die waren ja nicht dumm oder unintelligent oder so. Die haben einfach in dem Moment halt, war es keine Prio, so.
Also bei Jungs aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung 13 bis 15, Horror. Bei Jungs, ja. 13 bis 15, vielleicht auch manchmal, ja, 16 und dann wird's besser.
Okay, ich glaube, die brennende Frage in dieser ganzen Folge ist jetzt, was macht man denn dann als,
ja,
Elternteil?
Ja.
Was mache ich, wenn mein Kind auf einmal anfängt, die Schule zu schwänzen und du weißt nicht mehr wohin und dann will es sich mit irgendwelchen Leuten treffen und du weißt nicht, wer das ist und du willst es aber auch nicht verbieten, weil du willst ja trotzdem die coole Mama sein, aber trotzdem hast du einen Beschützerinstinkt und die ganzen Sachen, die auch in den nächsten Jahren auf dich zukommen werden. Wie zur Hölle navigiert man das?
Aushalten. Es ist eine Gratwanderung und das ist eine Phase, liebe Leute, die für alle super anstrengend ist. Für alle. Vorwürfe, Verbote, endlose Diskussionen machen alles viel schlimmer, machen nichts besser. Nichts. Wenn ihr euer Kind ein Kotelett an die Backe labert, wird es dadurch nicht besser, weil das Kind kann dieses Verhalten gerade nicht verändern. Bitte. Ja, also da könnt ihr auch gerne nochmal Erziehung und Beziehung in die Folge reinhören. Da habe ich das auch schon mal gesagt. Trotzdem ist es natürlich wichtig, nicht alles einfach so stumm zu ertragen. Ne? Also Grenzen setzen und Grundregeln zu setzen sind trotzdem wichtig. Und Konsequenzen zu lernen sind auch trotzdem wichtig. Aber es ist eine Gratwanderung. Ja? Seid nicht zu streng. Ein geringes Interesse am Leben und an dem, was eure Kinder gerade beschäftigt, ist immer schlecht. Und Isolation ist auch immer schlecht. Und mangelndes Verständnis ist das Schlechteste, was ihr machen könnt. Weil dadurch schiebt ihr eure Kinder immer nur weiter weg. Glaubt mir, ich glaube, wir haben es auch schon ein paar Mal gesagt, Mimi, macht ihr die Tür zu, dann gehen die Kinder durch das Fenster. Symbolisch und tatsächlich.
Ja. Ja, ganz eindeutig. Und ich glaube, dass ich, also zumindest aus meiner Erfahrung jetzt, ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man, bevor die Kinder in die Pubertät kommen, schon ganz viel Basisarbeit geleistet hat, sage ich mal. Also, ne, wenn ihr vorher schon so ein super vertrauensvolles Verhältnis mit euren Kindern habt, dann ist es wahrscheinlicher, dass die euch auch in der Pubertät dann Sachen erzählen, die denen unangenehm sind. Also, wenn die euch vorher nichts erzählen, dann erzählen die euch in der Pubertät erst recht nichts. Da könnt ihr ja Gift draufnehmen, ne?
Voll.
Oder auch zum Beispiel, weil du ja meintest, respektloses Verhalten. Ich glaube, auch da ist es ganz wichtig, dass ihr euren Kindern auch vorher schon Respekt beigebracht habt und schon vorher zu Hause ganz klare Grenzen und Regeln aufgezeigt hat, wie man miteinander umzugehen hat und nicht sagt, naja, die sind noch klein, die verstehen das noch nicht oder, ne, ach ja, komm, ne, die ist erst 5 oder so, die kann mich anschreien, weil die ist ja noch klein oder so. Die werden das, wenn die in der Pubertät sind, verstehen die dann auf einmal nicht, warum es jetzt auf einmal nicht okay ist zu schreien, weil vorher haben sie ja auch geschrien. Das war ja zum Beispiel eine Sache auch bei uns. Bei uns war, also es war nie okay, wenn wir mal irgendwie laut geworden sind oder so, fast schon in einem extremen Sinne, ne?
Ja.
Aber natürlich, also ich meine, in der Pubertät kannst du ja mal davon ausgehen, wie häufig ich in mein Zimmer gestapft bin und dann den Mittelfinger zur Wand gemacht habe.
Ja, ich
so
auch.
Sauer, so richtig.
Ich glaube, das
niemals
kennen wir alle.
Niemals hätte ich das zu meinen Eltern gemacht, weil ich ganz genau wusste, dass das eine Grenze ist, die nicht überschritten werden kann. Genauso wie mit Türen knallen. Ne? Das machst du einmal und dann, und du wusstest schon ganz genau, wenn du die Tür jetzt knallst, dann ist Armageddon angesagt. So. Und all solche Sachen, ne, ist natürlich immer, es gibt Extreme und so weiter, aber ich glaube, das ist total wichtig, dass eure Kinder das schon, dass das schon wie so ein Grundwert ist, wo sie schon wissen, okay, wenn ich das jetzt mache, dann ist hier komplett, weil das einfach Regeln im Haushalt sind, die nicht überschritten werden.
Ja, also einer der wichtigsten Tipps, die ich euch geben kann, seid verständnisvolle Stoßdämpfer. Und damit meine ich nicht, dass ihr alles toll finden müsst, was eure Kinder machen. Also Verständnis heißt nicht, alles toll zu finden, sondern es heißt nur, dass man die Möglichkeit hat, einen Perspektivwechsel einzugehen. Ja, also ich kann das total scheiße finden, was du machst, aber ich kann trotzdem es aus deiner Situation nachvollziehen können. Die Jugendlichen dürfen genervt und verärgert sein und das dürft ihr auch und es ist absolut in Ordnung, das auch zu kommunizieren. Aber es kommt halt auch an, in welchem Ton. Ihr seid halt immer noch die Eltern. Ihr redet da nicht mit Freunden, ne? Das erlebe ich auch, ein Phänomen in der Pubertät. Das ist häufig bei Alleinerziehenden so. Die gehen dann irgendwann unterbewusst häufig auf eine Schiene mit ihren Jugendlichen und streiten mit denen wie Freunde. Und das ist dann wichtig, da nochmal klar zu machen, nee, wenn ihr euch da so mit reinziehen lässt, also eure Jugendlichen schaffen es nicht, dann die erwachsene Person zu sein, ne? Und ich kenne auch Jugendliche, die sind da durchgegangen und jeder fragt sich, wie haben die das denn gemacht? Die waren ja gar nicht pubertär. Das gibt's halt auch, ne? Ist aber nicht die Regel. Versucht es bitte nicht persönlich zu nehmen. Versucht es bitte nicht persönlich zu nehmen. Und wie gesagt, wenn 10 Situationen sind und ihr schafft es schon bei 4 oder 5 oder 6, dann ist das immer noch gut. Ja, also seid nicht zu hart zu euch, aber versucht es nicht persönlich zu nehmen. Die machen das nicht, weil die euch auf einmal scheiße finden. Sie machen das, weil sie sich selbst scheiße finden und die ganze Welt dafür brennen lassen wollen. Und ich kenne dieses Gefühl. Ich wollte auch meine kleine Schwester brennen sehen, als ich unzufrieden mit mir war. Habt Geduld, bitte. Habt ganz viel Geduld. Das ist eine Phase. Es ist eine Phase. Es hat nichts mit euch zu tun. Springt nicht
auf alles
an. Das
sage ich dir dann auch vor. In so 3-4 Jahren, wenn ich Sprachnachrichten von dir bekomme wegen deinen pubertären Kindern, dann sage ich, es ist eine Phase. Es
ja.
ist eine Phase. Wusa, wusa.
Genau. Ne, nehmt euch irgendetwas. Ne? Ich werde mit Sicherheit, ich darf ja auch abgefuckt darüber sein, dass meine Kinder dann einfach nur scheiße sind und ekelhafte, stinkende Puppertiere. Aber das sind halt nicht meine Kinder in dem Sinne, sondern es ist eine Phase und das ist eine Umbaumaßnahme. Und ich werde meine Kinder wiederbekommen. Und ich brauche mit Sicherheit den einen oder anderen Hinweis, dass das auch nochmal so ist. Reden ist Silber, schweigen ist Pubertät, liebe Leute. Ihr müsst bitte nicht über alles sprechen. Sprecht nicht immer alles. 10.000 Mal. An, aus und all was noch dazu
durch.
Ja, genau, tot. es ist gut, ja. Macht Gesprächsangebote. Monologisiert aber nicht. Weil das könnt ihr eh nicht so lange aufnehmen, ja. Und nehmt es nicht persönlich, wenn ihr einen Korb kriegt. Macht ein Gesprächsangebot, ihr bekommt einen Korb, okay. Schmiedet das Eisen, wenn es kalt ist. Ja? Geht nicht in die Situation rein, wenn ihr gerade voll emotional seid. Dann geht lieber, verlasst den Raum, geht und versucht, wenn euer Kind wieder euer Kind ist. Ich sag dann zu meinem Kind immer, hey, da bist du ja wieder. Und die guckt mich voll verwirrt an, hä? Oh, mein Kind, oh, wie schön, dich wiederzusehen. Eben hatte ich das ekelhafte Puppertier hier. Das war unter der Poor Mama. So. Aber
Ich habe letztens auch deiner Instagramerin, das war total lustig, die hat gesagt, ein pubertierendes Kind zu haben ist ungefähr so, wie als wenn man voll hart auf jemanden steht und einen Crush hat und die ganze Zeit nur von dem gemocht werden will. Ne? Und dann ist es zum Beispiel so, oh mein Gott, sie hat mir gerade geschrieben.
Ja, ja.
Sie hat mir geschrieben, ob wir ein Eis essen wollen. Ja. Oh mein Gott, sie will sich mit mir treffen. So, mag sie mich etwa? So ungefähr
ja, genau.
ist die Beziehung mit einem pubertierenden Kind. Das fand ich irgendwie so lustig, weil du selber liebst dieses Wesen ja über alles und
ja.
willst einfach nur am besten so total viel Zeit verbringen und die dann so, okay, wir können von mir aus was essen gehen. Oh mein Gott, echt? Okay, alles klar, ich hol meine Tasche.
Ja, genau. Und ich schwöre bei Gott, ich werde alles stehen und liegen lassen. Leute, ihr müsst dann alles stehen und liegen lassen. Macht nicht einen auf Machtkampf, weil den werdet ihr verlieren. Ihr werdet danach heulend in der Ecke stehen und sagen, warum?
Mm. Ja, ja.
Also es ist in der Tat so, finde ich sehr gut. Ja, ja. Wer wagt, der gewinnt. Wie gesagt, gibt Gesprächsangebote. Aber wenn die 10 abblockt, aber einen davon wahrnehmen, hey, das ist voll der Gewinn. Und versucht nicht alle möglichen Informationen dann in dieses eine Gespräch rein. Also übrigens, ich möchte mit dir über Jungs, über Sex, über Verhütung, über what? Ja, also macht weniger ist mehr. Habt Verständnis für alle Themen, egal wie banal sie sind. Ja, wenn die Pizza eurer Kinder dann nicht richtig durchgeschnitten ist, müsst ihr versuchen, das ernst zu nehmen. Ich habe mich dann auch nochmal bei meiner Tochter entschuldigt, dass das so war, ja. Ich muss das ernsthaft sagen. Ich hatte Verständnis, okay? Es war hart, aber ich hatte Verständnis. Seid respektvoll und wertschätzend als Vorbild. Genau das, was du eben gesagt hast. Absolut wichtig. Wenn ich mich mal vergesse, ist das was anderes. Aber wenn ich ständig genauso mit denen kommuniziere, wie sie mit mir, und ich denen dann vorhalte, dass sie mich nur anschreien, ich aber selber im Schreimodus bin, also das macht einfach gar keinen Sinn. Und das ist leider einer der größten Fehler, finde ich, die Eltern da machen. Habt bitte keine Angst vor Streit. Also es muss gelernt werden, richtig zu streiten. Das habe ich letztens auch in der Instagram-Story mal gesagt, dass es echt, ich viel kenne, die nicht richtig konstruktiv streiten können. Und davon sage ich jetzt nicht, dass ich immer die mega tolle Streiterin bin. Es darf auch mal nicht konstruktiv sein, aber im Grunde weiß ich, wie das geht und im Grunde weiß ich auch, wie man das macht. Also keine Angst vor Streit. Bringt euren Kindern gute Streitkultur bei. Und die Art, wie gestritten wird, kann echten Einfluss auch auf die Persönlichkeitsentwicklung haben. Ne? Also wenn du mitbekommst, dass Streiten heißt, man schreit sich an, knallt an die Türen und ignoriert sich dann 3 Tage, dann ist es schwerer, als erwachsene Person es anders zu machen. Äußert euren Unmut, das ist völlig in Ordnung, aber macht es in einem ordentlichen Ton. Ihr müsst lernen zu verhandeln, ganz wichtig. Es ist nicht mehr so, dass eure Regeln gesetzt sind, ja. Dehnt die Regeln aus, geht Kompromisse ein, so schwer das auch ist. Haltet wenige wichtige Regeln fest, wie zum Beispiel, die Unterhosen sollen bitte in die Tonne geworfen werden. Ich will nicht mehr deine Unterhosen in die Tonne werfen. Wenn die Kinder das schon hinkriegen und ihr nur ab und zu mal was sagen müsst oder jeden Tag einmal was sagen müsst und die machen das dann stöhnend, hey, das ist ein Erfolg, Leute, das ist ein Erfolg.
Und das ist ja dann auch ein gutes Beispiel für dein keine Bestrafung, sondern Konsequenzen. Wenn die halt die Unterhosen nicht in die Tonne werfen, dann haben die halt irgendwann keine gewaschenen Unterhosen mehr.
Exakt.
Tja, aber Mama, ich habe keine Unterhosen. Hast du die Unterhosen in die Wäschetonne geworfen? Nein. Dann kann ich sie auch nicht waschen.
Exakt.
Voll gut.
Oh, Mimi, du wirst alles richtig machen.
Ja, höchstwahrscheinlich nicht. Ja. Aber ich höre mir dann irgendwann verzweifelt nochmal so diese Folge an. So, was habe ich damals nochmal gesagt?
Ja. Du kannst ja einfach zum Telefon greifen und ich monologisiere dann und dir so, warte, lass mich kurz aufschreiben. Ja. Warte, lass mich kurz aufschreiben. Okay, also Mimi, du kannst dich auf dem Podcast...
Also verständnisvoll sein, okay. Ja, okay, alles klar.
Und dann so, Mimi, hast du die Podcast-Folge gehört? Ich habe keine Zeit dafür. Ich kann nicht mal alleine kacken gehen. Wann soll ich denn unsere Podcast-Folge hören?
Ja, das ist echt so.
Okay. Und bitte verdenkt daran, das Verhandeln und wie ihr die Kinder dabei behandelt, auch ein super normaler und wichtiger Schritt ist, ja? Also es ist wichtig, dass die lernen zu verhandeln und es ist super wichtig, dass euren Kindern, denkt daran, viel Dopamin, auch mal gewinnen lasst, zähneknirschend. Ich weiß noch nicht, wie ich das hinkriege. Ich werde die wahrscheinlich tracken. Okay, du darfst auf diese Party. Schatz, ich hab dich so lieb. Gib mir noch eine Umarmung. Da ist die voll getrackt oder so. Mal gucken. Also es wird auch...
Hinten schnell so ein Chip rein.
Genau. Ich werde mir dann Tarn-Dinger anziehen. Du musst an. Sarah, wo bist du? Bist du auf der Party?
Ich bin hier. Kucku, kucku. Und dann sitzt du so in irgendeinem Busch. Sarah? Mit so einem Tarnhut. Okay, alles klar.
Ich sehe mich. Ich werde mein Leben, die Zeit, ey, und dann werde ich mir die Kinder nochmal klein wünschen, weil da konnte ich wenigstens rausgehen, ohne Angst zu haben.
Ja.
Gut. Lass die Verantwortung übernehmen. Das ist auch eine ganz wichtige Sache, Leute. Lass die Verantwortung übernehmen, weil durch Verantwortungsübernahme kann sich, na, was entwickeln? Selbstwertgefühl. Aha. Ja. Also ein ganz zentrales Ding, weil was haben Jugendliche in der Regel überhaupt nicht? Ein positives Selbstwert. Ja, die sollen sich aber natürlich so entwickeln und deswegen müssen sie auch Möglichkeiten zum Scheitern haben, damit sie lernen können, ja, wie man es anders macht und Verantwortung zu übernehmen. Mehr eigene Verantwortung überlegen, mehr Rechte, aber auch mehr Pflichten und Konsequenzen natürlich. Auch keine Strafen, sondern Konsequenzen. Super, super wichtig und leider oft falsch gemacht, weil dann wird noch voll viel für die Jugendlichen übernommen. Die wollen aber auch schon ganz viel. Schaffen es aber noch nicht mal, ihr Bettei selber zu beziehen oder so, ne? Oder die Mutter geht dann da einmal in der Woche durch und nimmt alle Teller mit runter, damit die überhaupt noch was zu essen hat oder so, ne? Und dann denke ich mir auch so, hä? Okay. Und dann kommt dieses Puppertier nach Hause und die sagt, Özlem, kannst du mir bitte helfen bei dem Einkauf?
Na, jetzt? Nee, mach doch selber.
Okay. Übrigens, ich habe dir deine Lieblingslimo mitgenommen. Die Lieblingslimo wird absolut dermaßen dann nicht mehr gekauft, ja? Gebt euren Kindern Rückendeckung, weil Rückendeckung gibt Sicherheit. Die brauchen dann noch ein doppeltes und ein dreifaches Netz. Lasst sie von mir aus fallen, aber bitte nicht so, dass sie sich das Genick brechen, sondern nur den Knöchel verstauchen. Immer wenn sie Fehler gemacht haben, sagt nicht, habe ich doch gesagt, geht nicht in die Vorwurfshaltung, weil sonst kommen die nicht mehr zu euch, wenn die Fehler gemacht haben. Mein Mann hat letztens was total Süßes gesagt. Das fand ich total süß. Das haben wir im Film gesehen und er meinte, dass er das übernimmt. Der hatte einen Vater mit seiner Tochter einen Deal, dass wenn sie ihn anruft, dass er immer kommt, egal wo sie ist und dass er keine Fragen dazu stellt. Gut, der Mann hat dann irgendein Auto verschwinden lassen, ohne dass er Fragen gestellt hat, um seine Tochter zu schützen. Ich glaube, das würde ich meinem Mann auch noch zutrauen. Aber so diese Grundeinstellung von, ich komme dich immer holen, ich stelle keine Fragen, versprochen. Ich möchte einfach nur, dass du nach Hause kommst. Ist genau richtig und das fand ich total schön, weil es ja auch genau meine Einstellung ist. Ne? Ich habe dir ja schon erzählt mit, die Kinder kriegen hier Geld hingelegt. Immer wenn sie nach Hause kommen, können die damit ein Taxi bezahlen. Das ist so Rückendeckung geben, ja, und dann kann man gucken, ob die Kinder darüber sprechen wollen oder nicht. Die sollen immer das Gefühl bekommen, dass sie alles sagen können. Das ist super wichtig. Ja, und das Letzte und Größte und Wichtigste ist loslassen. Lass die Kinder eigene Erfahrungen machen. Jedes Kind, was laufen lernt, muss auch mal hinfallen. Und konzentriert euch mehr auf euer eigenes Leben. Bitte, bitte, lasst die Kinder los. Konzentriert euch wieder auf euer Leben, weil das werdet ihr brauchen, diese Energie, um diese Kämpfe überhaupt aushalten zu können. That's it. Ich bin fertig.
Ja, das nochmal, ich werde dich da in ein paar Jahren nochmal dran erinnern. Das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal immer mal wieder, wenn wir über Pubertät gesprochen haben. Ne? Dann sagst du immer ganz viele tolle Tipps, wie man das immer alles machen soll. Und dann schauen wir mal, wie es läuft. Ja, aber ich glaube, es ist auch einfach total wichtig, dass man sich selbst nicht vergisst in der Zeit und dass man sich selbst immer wieder vorsagt, es wird alles gut, es wird alles gut. Meine Kinder hassen mich nicht. Wir haben immer noch ein gutes Verhältnis. Es ist alles in Ordnung, wenn es denn so ist. Und habt keine Angst, euch Hilfe zu holen. Habt keine Angst, euch Hilfe zu holen. Ihr seid nicht alleine. Ihr müsst das nicht alleine durchstehen. Es gibt genug Leute, die Fachkompetenzen haben und die wissen, was abgeht und die euch helfen können, da durchzunavigieren. Und ihr seid nicht allein. Alle Eltern machen das durch. Wirklich alle. Ausnahmslos.
Ja, eben. Absolut, ausnahmslos. Und der Punkt ist eben der, dass viele dann sagen, Frau Kutsch, ich schwöre Ihnen, ich habe der das genauso gesagt. Warum macht ihr das bei Ihnen und bei mir nicht? Ja, nutzt das doch, weil ich eben eine andere fremde Person bin und Eltern aufgrund dieses Ablösungsprozesses eben natürlich keine Ahnung haben. Die sind die uncoolsten und haben gar keinen Plan. Gar keinen Plan. Ich weiß, dass Mama früher immer gesagt hat, wenn ich was vom Elternsprechtag Negatives höre, komme ich mit der Lederhose. Mm. Und das hat voll gesessen, weil ich das voll peinlich so fand, wenn meine Mutter da mit der Lederhose sitzt.
So peinlich.
Also wirklich so peinlich. Und ich so, Mama, wie kannst du mir das antun? So. Und ich schwöre bei Gott, ich werde das genauso machen.
Ja, und die schrecklichsten hohen pinken Glitzer-High-Heels, mit denen komme ich dann in die Schule. Nein!
Nein! So. Und das Ding ist, dass meine Tochter ja jetzt schon manchmal sagt, Mama, das willst du anziehen? So willst du rausgehen? Und dann denke ich so, sorry, du warst jetzt ja. Wer genau?
Ja, genau.
Und dann sag ich, erinnere dich daran, in ein paar Jahren wird das andersrum laufen.
Ja. Ach, Leute, ja, Pubertät. Ich bin gespannt, wie es bei dir läuft. Wahrscheinlich habt ihr euch jetzt diese Tipps angehört und habt gedacht, das klingt total toll und total vernünftig und ich werde es genauso machen. Oder werdet jetzt versuchen, ja, ich ziehe das jetzt genauso durch und ihr werdet trotzdem in genug Situationen geraten, wo ihr dann denkt, wie zur Hölle soll ich das durchstehen? Aber nochmal, ihr seid nicht allein. Es wird alles gut. Wir hoffen, dass wir euch die Pubertät ein bisschen nahbarer machen konnten, euch vielleicht wieder daran erinnern, zurückerinnern konntet, wie das bei euch damals war und dass ihr vielleicht die ein oder andere Sache jetzt mitnehmen konntet in den nächsten Konflikt mit euren Kindern oder zukünftig vielleicht daran denkt. Ja, und wenn es nur bei einer Situation geholfen hat, dann war es, denke ich, schon viel wert. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, in Erinnerung zu behalten, die machen das nicht extra und die finden sich selber einfach nur scheiße und die wollen das eigentlich auch nicht so. Und eigentlich können die einem nur leid tun, wirklich.
Seid gnädig zu euch. Ja, und das Beste ist, bester Tipp, kümmert euch um euch selbst. Also ganz ehrlich, Erziehungstipp, kümmert dich um dich selbst. Fertig. Ist doch super.
Jetzt zum Schluss nochmal die Situationsauflösung. Deine Tochter ist völlig aufgelöst, weil ihr liebstes grünes Top in der Wäsche ist. Und das Leben ist vorbei, wenn sie nicht mit diesem grünen Top jetzt in die Schule geht. Was sagst du?
Ich würde wahrscheinlich damit reingehen und sagen, oh mein Gott, mein Kind. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Oh Gott, was kann ich tun? Was kann ich tun? Wie kann ich dir helfen? Helfen Tabletten? Was soll ich machen? Ich glaube, ich würde so reagieren. Und dann wäre die so, boah, Mama,
Boah, Mama, du verstehst gar nichts.
Und dann würde ich sagen, du kannst es gerne anziehen. Es riecht wahrscheinlich eh keiner. Ihr stinkt doch eh alle. Irgendwie sowas. Ich würde, glaube ich, sowas. Oder ich würde einfach runtergehen. Und wenn ich kurz vor meiner Periode wäre, dann würde ich wahrscheinlich einfach auf Ignore stellen.
Also in der Situation, weil du meintest, du musst das ernst nehmen. Das heißt, du versuchst dann schon, es ernst zu nehmen, aber irgendwie auch
Ich versuche tatsächlich,
nicht.
Das darf man niemals einem pubertären Kind sagen, ne? Die wirklich nicht ganz so extrem, aber dann wie ein Kleinkind zu behandeln. Also das wirklich ernst zu nehmen, aber dann für mich ein bisschen lustiger und übertriebener. Ich bin ja eh ein sehr sarkastisch und ironischer Mensch. Und das hat bisher gut geholfen. Dann war sie natürlich nicht amused, aber hat dann schon verstanden manchmal, dass es vielleicht ein bisschen übertrieben ist.
Verstehe.
Ne? Und manchmal hilft das auch nicht, wenn die noch weiter in die Hochphase geht, dann wird das mit Sicherheit auch nicht helfen. Dann würde ich einfach auf Ignore stellen. Oder ich würde ihr sagen, dann musst du das dreckige T-Shirt eben anziehen. Oder wasch es dir selbst jetzt. Oder egal, also der Punkt ist ja, deswegen keine Angst vor Streitigkeiten. Egal, was ihr sagt, es wird falsch sein.
Ja, ja, genau.
Ihr könnt es in der Situation nicht richtig machen. Also guckt, wie ihr da am unbeschadetsten rauskommt.
Das ist doch ein guter Abschluss für unsere Folge. Also, liebe Leute, ich hoffe, wie gesagt, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und ihr seid nicht allein. Das ist das Credo. Wir hoffen, ihr seid das nächste Mal auch wieder mit dabei, wenn wir über ein spannendes Thema sprechen hier bei uns im Podcast. Und bis dahin sagen wir Tschüssi.
Tschüssi.